Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Ich darf Dirk Pohlmann bei uns im Studio begrüßen. Ich stelle Sie kurz vor, Sie haben Publizistik, Philosophie und Jura studiert. Jura bzw. öffentliches Recht sogar im Nebenfach. Das geht. Mhm. Sie sind tätig als Journalist, Filmemacher und Sie sind Kläger in Sachen Wikipedia. Ich habe das jetzt mal so grob umrissen. Und zwar Sie und Markus Fiedler haben eine, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ja? Sie und Markus Fiedler, auch der in Sachen Wikipedia schon viel Aufklärungsarbeit geleistet hat, haben eine einstweilige Verfügung von einem Wikipedia-Autor erhalten, weil Sie den Autor mit Klarnamen benannt hatten. Und Sie sagen eben, dass er diese Beiträge einseitig und politisch gefärbt editiert haben und unter anderem deswegen ihn auch de-anonymisieren wollten. Warum ist es denn aber so wichtig, Felix, und ich habe jetzt den Klarnamen extra nicht genannt, weil ich nicht weiß, wie das...
Dürfen wir sagen. Dürfen Jörg Matthias Claudius Grünewald, früher Jörg Egerer.
Warum ist es denn so wichtig, diesen Felix oder diesen, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Co-Pilot? Jörg Matthias Claudius Grünewald, ihn mit Klarnamen zu benennen? Warum ist das so wichtig?
In dem Fall war es wichtig, weil wir hatten uns dafür interessiert, er gehört zu diesen hyperaktiven Autoren. Also es gibt Hierarchien in Wikipedia, er ist also auch Sichter, er hat also auch die Funktion, dass er, was andere Leute schreiben können, freigeben kann. Es gibt da noch Administratoren und ganz oben Bürokraten, gibt es in Deutschland, glaube ich, nur vier. Also das ist hier hierarchisch. Die Leute glauben erstmal, Wikipedia sei ein Open-Source-Prinzip. Jeder kann mitmachen. Kann jeder mitmachen, aber nicht jeder wird das, was er schreibt, da drin weiter sehen, was er geschrieben hat. Es gibt eine kleine Gruppe von hyperaktiven Autoren. Es sind in Deutschland ungefähr 17.000, die für Wikipedia schreiben. Aber das ist so eine asymptotische, also sich unten annähernde Kurve. Je mehr Editierung, umso weniger Leute werden es. Und man kann irgendwo auf dieser Kurve jetzt einen Punkt setzen. Sagen wir, wenn man 200 Leute nimmt, dann hat man Leute, die ungefähr 800 oder 1000 Einträge pro Monat herstellen. Die also wirklich, wie ich jetzt sage, hyperaktiv sind. Und die dominieren das. Also man kann das auch anders ausdrücken. Purdue University in den USA, vergleichbar mit Deutschland, haben festgestellt, dass 1% der Autoren 77% des Inhalts in Wikipedia herstellen.
Also 1% für 77% der Inhalte?
Genau, 1% der Autoren machen 77% des Inhalts. Das heißt, Wikipedia ist von einer ganz kleinen Gruppe, wird das bearbeitet. Und das ist das, was uns interessierte. Und dieser Autor, Felix, eben war auffällig, ja, weil er, so wie er gearbeitet hat, Wikipedia läuft nach Regeln. Und die Regeln kann man aber, sag ich mal, das ist ein Universum, und die werden halt, er dehnt sie oder überdehnt sie auch. Und andere Leute werden, wenn sie sich der Grenze nähern, bereits erschossen, ja, wenn man das bildlich machen will. Und die werden dann rausgekickt.
Das heißt, Sie ein Beispiel dafür vielleicht?
Naja, das war jetzt zum Beispiel, hatte jemand, nachdem dieser ganze Streit lief mit ihm, hatte er verlinkt eine unserer Sendungen, ja, in Wikipedia in der Diskussionsrunde. Also da gibt es hinter dem Frontend, also wo man die Artikel sehen kann, gibt es noch Diskussionen, die man auch einsehen kann. Und der wurde dann gesperrt, wegen Vandalismus hieß das. Ja? Also das heißt, die Tatsache, dass er verwiesen hat auf das, was wir gemacht haben, war für Wikipedia ein Kündigungsgrund, könnte man sagen. Ja? Also das heißt, es wird dort, er hat sehr dominierend, ist da aufgetreten, und zwar aufgefallen, dass er vor allen Dingen Abgeordnete der Linken, also sowohl Landtag als auch Bundestag, zum Teil übel bearbeitet hat, also in die antisemitische Ecke gerichtet hat. Das hat er oft getan bei Personen, also immer versucht, dieses Tag ranzubringen. Dann haben wir einige Juden gefunden, Deutsche, die kritisch gegenüber der israelischen Außenpolitik sind. Man muss ja klar sagen, Juden ist nicht Israel, auch wenn von israelischer Seite immer so getan wird, als wenn das identisch wäre, ist überhaupt nicht so. Auch diese Juden wurden als Antisemiten dann gekennzeichnet oder in diese Richtung gedrückt. Das hat uns interessiert, warum macht er das oder so, diese Verbindung. Und deswegen, wir waren davon, sind davon ausgegangen, ist da jemand aus Eigeninteresse unterwegs? Und das war eben, nach einem langen Rechercheweg kamen wir dazu, er ist selber Mitglied der Linken. Er ist im Ortsverband München Süd, wo er nicht rasend aktiv ist, aber immer mitschreibt. Das weiß er, sitzt also in den...
Aber wenn er selbst Mitglied in der Linken ist, warum würde er denn dann seine Kollegen diffamieren?
Weil die Linke aus Flügeln besteht und er ist im antideutschen Lager und diffamiert eben die Leute, die nicht zu diesem Lager gehören. Dann gibt es, ich habe viel gelernt in den letzten Wochen, aber er ist auch noch, er war mal Bundestagskandidat der PDS. Also das heißt, es ist jemand, der die politische Wirksamkeit gesucht hat. Und das ist meine These, dass er die Wirksamkeit, die er nicht erreicht hat, in der Partei, in Wikipedia ausübt, weil er dort viel mehr Macht hat, viel mehr Einflussmöglichkeiten. Im Endeffekt kann er ja, Sie wissen, wie Wikipedia benutzt wird. Also jeder Schüler benutzt das konstant für Referate. An der Uni wird es benutzt. Also jeder Journalist guckt nach, wenn er jemand einlädt zum Interview, guckt er mal nach. Also ich meine, Sie werden es jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt machen oder Comgranosales angucken.
Man guckt schon mal rein, aber man hat
mittlerweile
natürlich
eine Cross-Referenz. Mittlerweile hat man sozusagen vorgeimpft. Man, ja. Man weiß, wie man da. Und das ist eben die, es hat eine ungeheure Macht. Und das ist das, was er nutzen konnte. Und die Anonymität, die natürlich Sinn macht, wenn man, was weiß ich, in Nordkorea sitzt und dann an Haken genommen wird, wenn man bekannt wird, die ist in diesem Fall wird genutzt, um ungestört denunzieren zu können, damit man sich hinter der Anonymität verstecken kann. Das ist so wie, nachdem ich jetzt angefangen habe, das zu machen, kriege ich Drohmails zum Beispiel. Die kommen natürlich immer anonym. Da wird Anonymität ja nicht genutzt, um im sinnvollen Maßstab, sondern um der Verantwortung zu entgehen. Und sie ist es ähnlich. Also Anonymität, die ganz hochgehängt wird von Wikipedia, hat auch die Funktion, dass man sich dahinter verstecken kann, ja? Dass man eben aus dem Hinterhalt schießen kann. Das hat uns interessiert und dann haben wir eben festgestellt, tatsächlich, Felix hat vested interest, wie man das sagt. Also er müsste, wenn er jetzt wissenschaftliche Aufsätze schreiben würde, müsste er das offenlegen. Das würde man nicht akzeptieren, zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Zusammenhang, dass jemand, der in einer Pharmafirma arbeitet, über die Wirksamkeit seiner Medikamente was in Wikipedia geschieht übrigens.
Aber Sie sagten, dass er quasi ein Einzeltäter ist oder also aus Eigenmotivation handelt, Verzeihung. Also dann kann man ihm doch jetzt nicht irgendwie so eine großflächige Manipulation unterstellen.
Natürlich. Also er, wie ich sagte, erstmal könnte man das schon, weil er ja seine Wirksamkeit dort, er kann das, was er wollte, nämlich bestimmte Themen oder die Nahostpolitik von Netanyahu, die er konstant schön schreibt, unterstützt, also den, oder sagen wir die Politik des Militärapparates in Israel, ja, das kann er dort machen, das hat Einfluss. Und die Frage ist aber eben, die man wirklich stellen muss, wenn wir haben ja recherchiert im Laufe der Zeit, dass zum Beispiel gerade der Staat Israel ist massiv dabei, diese, die sozialen Medien, Wikipedia, Facebook, Twitter zu nutzen. Also das heißt, im Informationskrieg zu nutzen. Sie definieren das auch so. Es wird auch zum Teil über die Streitkräfte tatsächlich getan. Also Israel hat zum Beispiel ein Ministerium für strategische Angelegenheiten, wie das heißt, ja, die 70 Millionen Dollar bereitgestellt hatten, um das Internet mit zionistischen Inhalten zu fluten. Das ist ein Zitat von der Leiterin, einer Generalin, ja, die diesem Vorstand.
Und Sie unterstellen Felix, dass er quasi so auch tätig ist im Sinne des israelischen Staates von mir aus?
Ich würde das zumindest, finde ich, dass man das zusammen betrachten sollte. Ich habe keinen Beleg dafür, ja. Nachdem ich aber weiß, dass dort zum Beispiel Anleitungen sind, wie man in Wikipedia arbeitet. Man muss sich da wirklich erstmal reinarbeiten. Also Wikipedia ist keine Sache, die man von Anfang an beherrscht. Also das ist eine Sache, und es gibt Techniken, wie man das macht. Wir wissen jetzt zum Beispiel auch von Leuten, die professionell das anbieten, die also sagen, die genau wissen, wie in Wikipedia auf welcher Klaviatur argumentiert werden muss, damit man Leute totreden kann.
Sie sagten eben, Sie können es nicht belegen, aber man müsste den Zusammenhang betrachten. Das führt natürlich dazu, dass Sie auch als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, wie ja auch der Standard getitelt hat. Ne? Das einzige Mainstream-Blatt, das sich übrigens dieses Thema angenommen hat, soweit ich weiß. Und der titelte Verschwörungstheoretiker dürfen Wikipedia-Autor outen.
Genau, ja. So haben die das dargestellt. Genau. Nun ist der Autor, der das gemacht hat, gehört selber genau in diese antideutsche Liga. Also das heißt, die Verschwörung, die er mir unterstellt, er ist Teil, er ist mehrfach aktiv geworden in diese Richtung. Also er ist Teil dieser politischen, sag ich mal, Subsparte. Die gibt's auch in Österreich, das haben wir gelernt. Wir waren eingeladen von den linken Fraktionen des österreichischen Parlaments, um über unsere Arbeit zu referieren, Markus Fiedler und ich.
Also über die Arbeit bezüglich Wikipedia.
Wikipedia, ja, weil die das interessierte. Und die haben mir dann gesagt, das wusste ich bis dahin nicht. Also es gab einige Sachen, die ich nicht wusste, dass auch dieser sogenannte antideutsche Flügel auch in Österreich extrem aktiv ist. Und das ist ein Flügel, der in der akademischen Welt relativ, also sage ich mal, überrepräsentiert ist. Das sind jetzt nicht die Gewerkschafter in der Linken, sondern das sind die Leute an den Unis. Man könnte jetzt ja sagen, es gibt innerhalb der Linken Leute, die sich um gesellschaftliche Themen kümmern, das heißt, eine Gesellschaft zu verändern. Es gibt Leute, die Individualrechte hochhalten, also Schwule, LGBT, Also diese sozusagen Freiheitsrechte von Individuen und Minoritäten in der Gesellschaft, sich gar nicht so sehr um große Sachen kümmern, also nicht darum kümmern, wenn jetzt ein Flüchtling kommt, was passiert im Niedriglohnsektor, sondern sich darum kümmern, wie kommt der, wird der hier aufgenommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so einen Fall zu betrachten und die gehen in unterschiedliche Richtungen. Und der Standard, ich habe den da hingeschrieben, ich war sehr, sehr sauer über diesen Artikel, weil er also sozusagen großflächig falsch war und das Ganze auch nicht im Wesentlichen betrachtet hat. Er hat zum Beispiel all das rausgelassen. Allein die Tatsache, ja, dass jetzt gesagt wird, Verschwörungstheoretiker dürfen Wikipedia-Autoren outen, also die Überschrift. Das ist schon so. Wir sind ja, das Gericht ist ja, hat ja erst eine einstweilige Verfügung erlassen und hat sie dann in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.
Ich glaube, das ist ja jetzt nochmal wichtig zu erwähnen, dass Sie, Sie haben Recht zugesprochen bekommen.
Genau.
War es nicht so.
Ja,
also
klar.
Sie dürfen Felix mit Klarnamen betiteln, weil...
Es waren 12 Punkte.
Es waren
sozusagen, es gibt einen einzigen Punkt, den wir noch nicht haben. Daraufhin haben wir, nachdem wir von ihm juristisch von Kadi gezogen worden, habe ich eine Gegenklage gemacht in München. Er ist ja mit Absicht nach Hamburg gegangen. Er wohnt in München, ich wohne in Berlin. Die Verhandlung fand in Hamburg statt, weil diese Kammer in Hamburg dafür bekannt ist, dass sie gegen Journalisten zugunsten der Privatsphäre urteilt. Also wenn man ein Verfahren gegen einen Journalisten anstrengt, dann geht man nach Hamburg.
Ist das jetzt ein Pressekammer. Tipp?
Das ist sozusagen, ja.
Der
also
Tipp
im Vergleich
des Tages.
Köln, die Kammer hat im Jahr 60 Urteile, Hamburg 700. Mhm. Die sind deswegen stark überlastet. Ja.
Und Ihnen wurde das, nun, Sie sagten gerade, es
Aber
gibt 12 Punkte.
Aber ich wollte auf das Verschwörungstheorie wollte ich nochmal eingehen. Ich sage sozusagen, wenn ich jetzt das sage, dann ist ja, man kann das doch, wenn man das weglässt, ist das dann sinnvoll? Also wenn man weiß, dass ein Staat, der sich in einem konstanten Kriegszustand wähnt und so agiert, also der zum Beispiel 3000 Leute außerrechtlich getötet hat, aus dieser Kriegszustandslogik, der diese Sache als Informationskrieg betrachtet. Wir wissen, dass Netanyahu selber jetzt gerade unter Beschuss ist, weil er massiv in Facebook mit falschen Accounts die Wahl versucht zu beeinflussen für sich selber. Also das, was man Russland immer unterstellt hat, macht Netanyahu. Das ist gerade frisch seit 2 oder 3 Tagen in den amerikanischen Medien und den israelischen Medien. Und wenn ich jetzt weglasse, dass dort systematisch, wirklich systematisch, dass Leute gesucht werden, dass es Organisationen gibt, die weltweit Leute suchen, die für den Moment, wo irgendwo etwas berichtet wird, was nicht aus ihrer Sicht im Interesse des Staates Israel, die dann dezidiert Pressekampagnen lostreten, also so eine Art Integrity Initiative gibt es schon lange von israelischer Seite, dann kann man das, wenn man das weglässt, macht man doch keine wahrheitsgemäße Berichterstattung. Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich sage, ich weise darauf hin, dass das gefordert wird, dass sogar Leute, dass es Wettbewerbe gibt, wer die meisten Inhalte in Wikipedia einpflegen kann. Gucken Sie CAMERA, also Committee for Accuracy in Media Reporting in the Middle East oder sowas heißt das. CAMERA, also wie im Englischen. Und Wikipedia, geben Sie das in Google ein und dann finden Sie diese Sachen. Sie finden die sozusagen die Stellungnahmen, dass man dort dezidiert daran arbeitet. Und wenn Sie Sima Vaknin-Gill auch eingeben in Google dazu, dann finden Sie die Äußerung. Also das ist eigentlich etwas, von dem ich erwarten würde, dass Medien darüber berichten. Das ist eben keine Verschwörungstheorie, sondern wenn Sie wollen, ist die Verbindung von Felix dahin. Das ist sozusagen justiziabel und problematisch.
Ich habe das nur gesagt, weil das natürlich immer im Raum steht, wenn man Mutmaßungen äußert. Allerdings sind Sie oder auch wir nicht die Einzigen im Mediengeschäft, die Mutmaßungen äußern. Es gibt halt nur Mainstream-Verschwörungstheorien, die einfach allgemein anerkannt sind, wie jetzt dieses Thema mit Russiagate oder so. Und es gibt halt eben sogenannte Verschwörungstheorien, die einfach vom Mainstream nicht anerkannt werden. Das war jetzt ein Appell quasi für das Verständnis für sogenannte, ich sag mal sogenannte Verschwörungstheorien. Ich würde noch mal gerne zurück zu diesem Thema Wikipedia kommen.
Ja.
Sie haben ja auf jeden Fall Unterstützer auch für ihre Causa. Ja?
Ja, ja.
Und die kommt ja auch aus sehr interessanten Lagern.
Es ist ziemlich querbeet. Wir haben also, wir haben viele Leute haben uns angeschrieben, nachdem wir auch de-anonymisiert hatten, die wollten wissen, wer das ist. Wir kriegen jetzt laufend Anfragen, wer ist denn das, wer ist denn das, ja?
Also von verschiedenen Autoren bei Wikipedia?
Ja, klar, ja. Also wir werden wirklich geflutet jeden Tag mit E-Mails, weil Wir haben quasi den Gülletank angezapft und da kommt jetzt konstant nach. Also es ist klar, das ist ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem und es ist vor allen Dingen deswegen ein Riesenproblem wegen der Definitionsmacht. Es gibt kein Medium in Deutschland, was so mächtig ist wie Wikipedia. Es ist die fünftmeist angeklickte Webseite der Welt, die jetzt quasi unter der Maske von Objektivität eines Lexikons, im Lexikon kriegen sie kondensiert, sozusagen das Essentielle zu einem Thema mitgeteilt, mit dem Versuch der Objektivität. Also nicht eine, man erwartet keine politische Meinungsmache in einem Lexikon, sondern eben, wie sind die Sachen wirklich? Und das kann man, das ist doch klar. Wenn ich so ein Apparat habe, der diese Macht hat, fünftmeist angeklickte Webseite der Welt, jeder Schüler benutzt das. Man kann, wenn man das filtern, also sozusagen auch vollbringen kann mit seinen eigenen Inhalten, was ich eben sagte, was zum Beispiel die Argumentation der israelischen Regierung ist, dass man damit der israelischen Sache nutzen kann. Das kann, jedes Land kann das im Grunde genommen, jede Firma. Und jetzt kommen Sie, und das ist ein Monopol, das ist das, was das Bundesverfassungsgericht verboten hat, dass es monopolistische Strukturen auf diesem Gebiet gibt. Ja, man muss also, wenn man ein Monopol hat, muss man ganz besonders darauf achten, dass die ganze Breite der Ansichten zum Tragen kommt. Und das haben wir in Fülle nachgewiesen, dass das nicht der Fall ist. Wikipedia ist sehr, auch bei allen Sachen, die politisch im Moment relevant sind, ist es sehr, sehr eng im Kanal, noch enger als die Medien. Und das ist nicht verfassungsgemäß. Also das heißt, das ist etwas, was relevant ist. Deswegen kommen auch viele Leute, fangen jetzt an, das zu verstehen. Dirk Müller hat eine sehr interessante Kurzzusammenfassung zu Wikipedia gesagt. Passt auf, das ist nicht objektiv. Das wäre mal der erste Schritt. Und dann müsste man sich darüber unterhalten, die Idee eines Online-Lexikons ist ja gut. Ja, das ist sozusagen, hat alle anderen beseitigt. Es gibt kein Brockhaus mehr. Enzyklopädie Britannica gibt es auch im Internet. Das ist eine Frage, wir können dem Sterben zugucken. Wir wissen schon, wie das enden wird. Man müsste also dafür sorgen, dass dieses Lexikon eröffnet wird. Es tut auch so, als wenn jeder mitarbeiten kann. Und das ist genau das, was wir zeigen, eben nicht. In dem Moment, wo man etwas schreibt, was nicht dieser kleinen Gruppe gehört, die das dominiert, schmeißt die Gruppe einen raus. Es werden immer weniger Autoren. Man müsste erwarten, es werden immer mehr Autoren, es werden immer weniger, weil selektiert wird. Und es ist wirklich so eine Art Schreckensherrschaft. Viele Leute trauen sich nicht gegen diese Gruppe der obersten, also das heißt der Administratoren, das ist dann in dem Fall zum Beispiel Jonas, da ist er einer davon, ja, oder eben Felix als Sichter, gegen die, also an die Themen ranzugehen oder dort was zu schreiben, weil sie wissen, es ist sofort lebenslange Sperre. Und wenn jemand als
Hobby... Man kann sich ja mit einem anderen Account dann anmelden,
oder? Nein, nicht? Können Sie nicht. Nein, Sie können es tun und dann werden Sie, wenn das klar ist von der IP-Adresse, fliegen Sie wieder raus. Die Leute haben zum Teil selber mehrere Accounts. Also deswegen sage ich, die Regeln werden gebrochen von dieser Elite, machtvollen Elite. Aber wenn Sie jetzt als... Markus Fiedler hat das probiert. Markus Fiedler hat sich scherzeshalber nochmal angemeldet mit einem Account und hat gesagt, ist sofort gesperrt worden. Und hat dann gesagt, was habe ich denn verbrochen? Und sie konnten ihm das nicht beantworten. Das brauchen sie aber auch gar nicht. Sie haben dann gesagt, du bist der gleiche von dem, den wir da gesperrt haben. Oder nachdem ich angefangen hatte, über Wikipedia zu berichten mit ihm, ist mein Eintrag bearbeitet worden von Felix. Und der Anwalt von Ken Jebsen, der auch verklagt wurde im Rahmen dieser einstweiligen Verfügung, hat einen Eintrag von Felix bekommen. Das heißt, Wikipedia ist auf dieser Ebene ein kleines privates Racheportal. Du schreibst was über mich oder du deckst auf, was ich tue. Ich mache dich in der Öffentlichkeit fertig. Und ich habe mehr Macht, weil was ich lese, werden Millionen von Leute lesen. Was du machst, kommt halt 20.000 Leute. Also das ist sehr, sehr, sehr vergurkt. Es ist ein echtes Problem, was dort ist. Es ist ein Machtmissbrauch. Es ist ein Monopol, das Machtmissbrauch betreibt. Und das müsste viele interessieren. Es interessiert auch viele.
Mhm. Also das ist jetzt so, das war jetzt auch meine Frage, ne? Für viele Leute ist das so, warum? Es interessiert mich, ich gehe da drauf, guck mal die Definition von XY oder schau mal, in welcher Chronologie dieses oder jenes historische Ereignis denn stattgefunden hat. Jetzt nerv mich nicht mit den ganzen Autoren. Ich kann ja auch selber nachgucken, ob das nochmal stimmt. Und das wäre eben der Ansatz von mir, liegt es nicht am Individuum selbst, das nochmal kritisch zu hinterfragen, was bei Wikipedia steht.
Natürlich ist das immer, das sollte man tun. Aber jetzt, wenn Sie, also ich habe sozusagen meine drei Kinder bei ihren Referaten in der Schule begleitet und die müssen auch erstmal was rausbekommen. Ja? Also das heißt, meine Kinder, denen musste ich mühsam erklären, was der Kalte Krieg ist. wir wohnen direkt an der Mauer. Und er hat mir gesagt, aber die, also unsere Nachbarin, die durfte dann nicht darüber und so. Also das kriegen sie ja gar nicht. Das ist für mich Alltagswissen, weil das meine ganze Jugend geprägt hat. Für die ist das, wie bitte? Ja, was ist das denn für eine Konstruktion mit der Mauer?
Naja, hat da nicht eher die Schule versagt, wenn ihre Kinder nicht von der Mauer nichts wissen?
Na, kommt darauf an, in welchem Alter. Und dann ist es, ich würde sagen, das meinte ich damit, wenn man hat so viel zu lernen als Schüler, dass man doch nicht anfängt bei einer Sache gleich zwei oder drei verschiedene Möglichkeiten oder Sichtweisen, sondern man tastet sich erstmal ran. Also ich habe einer Freundin von meiner Tochter beim Referat über Kuba geholfen. So, und jetzt fangen Sie doch nicht an und sagen, da gibt es die Historiker, die meinen, die kubanische Revolution und der Castro wollte gar keinen Streit mit den Amerikanern oder er wollte von Anfang an Streit mit den Amerikanern und die Sowjets haben. So geht man nur nicht ran, sondern man sagt, Kuba hat eine Revolution gehabt. Ja? Also das heißt, das ist eine Überforderung, würde ich sagen.
Aber warum denn? Ist doch besser, wenn man früher damit anfängt, damit die Kinder schon wissen. Es kommt jetzt drauf an, ich weiß nicht, ob wir von einem 7-Jährigen oder von einem 14-Jährigen sprechen, ja. Aber warum ist das eine Überforderung?
Bei 14 würde ich sagen, wo man sagen kann, dass man anfängt, politisch zu denken. Für ein Thema nicht, aber nicht für alle Themen. Mhm. Ja? Also es ist ja so, wenn ich mich jetzt mit jemand unterhalte über Sachen vom Kalten Krieg, dann gibt es halt Dinge, die ich weiß, die der nicht weiß. Aber deswegen, das ist selbst bei meinen ZDF-Dokus, war immer die Diskussion, wie viel setzt man voraus? Setzt man voraus, dass jemand weiß, wer Brezhnev ist? Setzt man voraus, dass jemand weiß, dass Reagan den Kalten Krieg da gewonnen und beendet hat? Setzt man voraus, dass man weiß, wer die CIA ist? Setzt man voraus, dass jemand weiß, wer die OSS ist? Das ist doch eine Frage, ist doch sozusagen nicht zweiteilig, also ja, nein, sondern ist in der großen Bandbreite. Und Wikipedia sollte die Möglichkeit sein, alle diese Stufen anzugucken, aber alle akkurat.
Alle Seiten.
Also das ist, Wikipedia sollte genau das leisten und dazu würde auch gehören, dass verschiedene, wenn es so etwas ganz verschiedene Ansichten gibt, sagen wir jetzt mal 9/11, gibt es eine offizielle Variante und eine Variante, ein Großteil der Bevölkerung, also eine relevante Prozentzahl, ja, glaubt die offizielle Variante nicht, dann sollte in dem Lexikon nicht die Meinung der Regierung stehen, sondern sozusagen müsste man sagen, ein relevanter Teil der Bevölkerung glaubt diese Ansicht nicht. Dafür gibt es folgende Argumente. Die Regierung hält dagegen, das sind unsere Argumente.
So. Also man sollte quasi die Regierungsseite abbilden und dann natürlich noch die
kritische Meinung. Also sozusagen eine abweichende Meinung. Das gibt es auch bei vielen Verfahren, zum Beispiel bei Verfassungsgericht gibt es auch abweichende Meinung. Oder auch in den USA kann das gemacht werden. Und das macht die Wikipedia eben nicht. Und deswegen ist es doch klar, dass Wikipedia geguckt wird, wie man manipulieren kann in diesem Apparat. Und man müsste Wikipedia jetzt von der Struktur her so ausstatten, dass auch wenn die größte Gruppe von Ganoven sich diesen Apparat unter den Nagel gerissen hat, sie trotzdem nicht manipulieren könnten. Ich darf mich doch nicht darauf verlassen, dass die Leute, die das machen, dass das ehrenwert ist, sondern ich muss durch die Struktur, die da drin ist, dafür sorgen, dass es nicht missbraucht werden kann. Aber das ist nicht so.
Haben Sie denn eigentlich irgendwo so eine Timeline, irgendwo einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, ab hier ist es quasi korrumpiert worden?
Nein, das ist sozusagen fluid. Das ist im ständigen Wandel begriffen. Das ist das, was Purdue, deswegen zitiere ich diese Studie so gerne. Man kann auch angucken, übrigens hat das RT Englisch, also das heißt RT USA, die haben Chris Hedges, hat Helen Wynisky interviewt, die einen Blog hat und die hat gesagt, Wikipedia rotten to the core, im Kern verfault. Und die ist dort interviewt worden. Genau das Gleiche wieder. Wer interviewt die, wer klärt da drüber auf? Also wir sitzen jetzt hier in England, in den USA ist es Chris Hedges, also ein sehr renommierter Journalist, der bei der New York Times war, Pulitzer-Preisträger, der jetzt für AT arbeitet, weil er aussortiert worden ist, weil er nicht mitmachen wollte beim Irakkrieg, beim Fahneschwenken zum Beispiel. Also das heißt, das Informieren darüber ist jetzt wieder nicht Teil des Mainstreams. Der Mainstream hat berichtet, Wikipedia schaltet einen Tag ab, weil sie sich solidarisch mit der jungen Bevölkerung, sehr überwiegend die jüngere, mit den Upload-Filtern sich dagegen wehrt. Und wir weisen nach, dass Wikipedia Upload-Filter und überhaupt Filter benutzt seit Jahren. Ja? Also das heißt, die haben Filter, die verhindern, dass wenn sie zum Beispiel Psiram eingetragen haben oder antisemitisch oder Verschwörungstheorie, dann können sie das nicht ändern. Also das heißt, das ist so eingestellt, dieser Filter, dass das sofort weggenommen wird, wenn sie das ändern. Das gibt es auch umgekehrt, also fürs Hochladen. Und wenn es drin ist, können sie es von unten nicht ändern. Also sie können es nicht editieren.
Also weil sie, weil sie in einer Hierarchie weiter unten sind.
Sie werden sofort, Sie versuchen jetzt, meinetwegen Daniele Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker, Sie versuchen auszutragen. Schlechtes Beispiel, weil werden Sie sofort gesperrt auf Lebenszeit, wenn Sie das machen. Aber bei anderen Sachen, die vielleicht nicht so im Fokus stehen. Wenn Sie das jetzt versuchen auszutragen, wird dieser Filter aktiv und verhindert, dass Sie es machen können. Sie können es nicht eintragen und Sie werden gleich gemeldet.
Aber es wird dann doch einfach geprüft, oder? Weil ich meine, bei Herrn Ganser steht ja auch drin, er bedient sich an Verschwörungstheorien zum 11. September. So, glaube ich, steht das da bei ihm drin.
Ja, bei Ganser, ganz einfach. Wenn Sie was, das war ja der Punkt, den Markus Fiedler in seinem ersten Film gezeigt hat. Wenn Sie anfangen, dort zu editieren und daran etwas ändern wollen, fliegen Sie raus bei Wikipedia. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass das, was Sie da geschrieben haben, wieder rückwärts genommen wird, sondern es wird zurückgenommen und Sie werden für alle zukünftige Arbeit gesperrt. So läuft das. Ja? Also es ist deswegen sage ich monopolistische, manipulative Struktur mit Zensurfunktion. Das ist kein Online-Lexikon. Wenn Sie jetzt nachgucken über Chlorophyll, dann ja. Oder wenn Sie nachgucken über Turgor-Druck oder Satz des Pythagoras, da können Sie... Ist zum Beispiel nicht so gut, weil es nicht gut erklärt wird. Aber also da sind die Sachen wahrheitsgemäß. Naturwissenschaften, das weiß ich, ist zum Beispiel sehr schnell. Also bei Sachen wie Biochemie gucken die Leute gerne in Wikipedia nach, weil dort ganz schnell sozusagen die wesentlichen Inhalte auf den Stand gebracht werden.
Also das ist verlässlich, Ihrer Ansicht nach?
Ja, da sagen mir dann auch Leute, haben sofort, wenn wir das gesagt haben, haben wir, nein, auch das stimmt nicht, wenn es politisch wird, Glyphosat. Dann können Sie schon wieder knicken.
Oder impfen vielleicht?
Impfen, so eine Sache, wo es ist ja auch klar, wenn es umstritten wird. Jetzt ist eine Frage, wie macht man das denn richtig? Aber das ist, also ich sage nicht, Wikipedia ist in allen Artikeln ist dieses Problem, aber in Artikeln, die machtpolitisch relevant sind, zum Beispiel, wenn Sie angucken, Sie dürfen nicht als Quelle genannt werden. Also RT ist keine reputable Quelle, kann nicht in Wikipedia als Quelle angegeben werden. Telepolis darf nicht als in Wikipedia als Quelle angegeben werden. Nachdenkseiten nicht.
Sind wir in guter Gesellschaft.
Ja, das aber so kann man ein Universum, haben wir jetzt in der neuesten Folge, zeigen wir die Berichterstattung über Integrity Initiative. Das haben dankenswerterweise, hat das RT gemacht, das hat Sputnik gemacht. In England haben das ganz viele Zeitungen gemacht, in den USA schon auch wieder nur Alternativmedien. Das heißt, das ist ein hochinteressantes Feld und dann werden alle Artikel, die dort geschrieben worden sind von RT und Sputnik, sind sozusagen für ihre Zuschauer zugänglich, werden aber nie in das Wikipedia-Universum eingenommen, auch die Informationen nicht, weil sie dort rausfliegen von vornherein. Und damit erzeugt man eine Filterblase. Also sozusagen zwar eine staatlich gewollte in dem Fall, aber es ist eine Filterblase, es ist nicht demokratisch. Das ist ja das Schlimme, dass zum Beispiel Facebook, also überall in diesen privaten sozialen Medien ist die Zensur möglich, weil unsere Gesetzgebung überall darauf ausgelegt ist, den Staat in die Schranken zu weisen. Und deswegen schlägt zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung vor, solche Zensursachen in die allgemeinen Geschäftsbedingungen reinzuschreiben, weil sie dann hoffen, dass sie, das wird mit dem Verfassungsgericht kollidieren, aber ein paar Jahre so arbeiten können. Also eigentlich haben wir es mit einem Staat zu tun, der zensiert und der über den Umweg, oder sage ich mal eine Machtstruktur, die über den Umweg dieser Facebook jetzt unter den Nagel reißt, die sich Wikipedia unter den Nagel reißen und sagen, buhu, ganz gefährlich, hier wird manipuliert von Russland, von den Staatsmedien. Ja. In dem Moment, wo sie ohne Maske arbeiten, ist das schon relativ ungefährlich. Ja. Dann weiß man ja schon, woher es kommt.
Sehen Sie denn das Internet in Gefahr? Ja. Ich nenne mal ein paar Stichworte, Urheberrechtsreform. Facebook arbeitet mit Korrektiv und auch DPA zusammen, um eben Falschmeldungen zu überprüfen. Facebook-Livestreams sollen eingeschränkt werden aufgrund dieser Christchurch-Angelegenheit. Und YouTube hat ja auch über die Jahre verschiedenste Maßnahmen eingeführt, um auch eben nicht nur Kontroversen, aber auch hat ja auch andere Gründe, warum sie bestimmte Filter eingeführt haben. Aber es wird ja immer mehr.
Genau.
Also sehen Sie das Internet in Gefahr?
Definitiv ja. Also das Internet war eine wunderbare anarchistische Wüste der Freiheit, in der man überall seine Farm aufmachen konnte, wie man wollte. Das war sozusagen ursprünglich originär amerikanisches Gedankengut sogar. Ja? Die Leute, die das erfunden haben, waren ja auch entsprechende Freaks. Ich habe jetzt gerade von Matthias Bröckers gelernt, die erste E-Mail war eine Marihuana-Bestellung zwischen zwei wissenschaftlichen Instituten. Ja. Das World Wide Web ist entstanden als dezentrales Informationsnetzwerk für den Fall eines Atomkrieges von Advanced Research Projects Agency, also das heißt heute Defense Advanced, DARPA. Also eigentlich mit militärischem Hintergrund, das ist richtig. Aber das ist jetzt, erstmal war, das Internet war anarchistisch, ja. Und das ist klar, dass so etwas, was jetzt, was Wildwuchs liefert, eben auch sozusagen Verfallsform liefert davon. Aber das ist immer, wie man das gewichtet, ja. Wenn man jetzt darauf hinweist, also wenn ein Staat zensieren will, dann sagt er immer, da ist Kinderpornografie und Terrorismus und wir Hass, müssen dich davor schützen.
Und Hassmeinung, Hate Speech ist ja.
Ja, genau. Und das ist, davon sehen wir eine ganze Menge, das geht immer mehr und das wird auch meiner Ansicht nach systematisch gemacht, was wir zum Beispiel am Beispiel Integrity Initiative nachweisen können. Jetzt ist ja sogar so, dass Wikipedia mit den öffentlich-rechtlichen Sendern zusammenarbeiten will. Das heißt, es gibt eine neue Filterblase. Wenn wir sagen, Integrity Initiative, die Aufklärung macht RT, kommt nicht vor, ist nicht in Wikipedia, kann nicht nachgeprüft werden, dann haben Sie einen herrlich abgegrenzten Bereich, in dem es die offizielle Wahrheit gibt. Ja, das Ministerium für Wahrheit. Also das sind alles Verhältnisse, die, wenn man in Richtung einer Demokratie denkt, die von unten nach oben funktioniert, fürchterlich sind. Wir sind also auf dem Weg in eine, wie soll ich das nennen, Sowjetisierung. Ja? Das heißt, das ist Samizdat-Literatur. Dann können die Leute ihre fotokopierten Werke untereinander austauschen, aber nicht mehr über diese Möglichkeit des Internets, wo irgendjemand was schreiben kann und das viral sich verbreitet. Ja? Das ist, ja.
Wobei wir noch nicht da sind. Also noch, ich meine, uns gibt es auch auf YouTube. Es gibt ganz viele Dissidenten oder auch kontroverse YouTuber, die immer noch agieren. Und okay, sie werden vielleicht nicht in den Trends auftauchen, ja, das mag sein, aber sie sind noch da und sie können ihren Inhalt noch publizieren.
Die Betonung liegt auf noch, würde ich sagen. Also das heißt,
haben Sie eine Timeline? Können Sie mir sagen, wie lange Sie glauben, dass das noch so weitergeht?
Es wird ja kräftig dran gearbeitet. Wie gesagt, es geht in welche Richtung ändert sich. Also die Richtung, die ich sehe, in die geändert wird, ist nicht die einer größeren Freiheit. Jetzt kann man immer sagen, okay, wir haben Sachen, die aus dem Ruder laufen. Aber die Frage ist immer, wie wird gearbeitet? Was kann man ablesen aus den Handlungen? In welche Richtung zielt das? Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel geben, wenn man zum Beispiel jetzt mit den ganzen Upload-Filtern, die in den USA gilt, wenn ich ins National Archive gegangen bin, sind da amerikanische Dokumentarfilme. Und die können jetzt alles, was da ist, verwenden, auch das CIA-Archiv, was hochinteressant ist. Die haben in der ganzen Welt haben die Fernsehberichte gesammelt. Ja? Die sind jetzt zugänglich. Wenn Sie selber ein eigenständiges Werk daraus herstellen, dann ist das erlaubt. Das heißt, diese rechtliche Regelung soll dazu dienen, einen gesellschaftlichen Diskurs zu ermöglichen. Man macht die Regelung so, dass sie sagt, wir wollen dafür sorgen, dass möglichst viele verschiedene Dokumentationen verschiedener Art hergestellt werden können. Wenn Sie jetzt sagen, wir machen diese ganzen Filter und Sie machen einen Fehler und haben dann ein Gerichtsverfahren in der Backe und Sie haben, sind ein kleiner YouTuber und 10.000 Euro bedeutet Kopf ab für Sie. Ja? Das heißt, wenn ich Regeln mache, die dann immer weiter einschränken, dann sage ich, ich will das nicht. Denn ist die Entwicklungsrichtung ist die Abwürgen. Und das Abwürgen ist ja wohl das, was jetzt passiert. Meine Timeline ist, dass kräftig dran gearbeitet wird. Sachen wie Integrity Initiative, die wir sehen, gehen in diese Richtung. Die ganze Sache mit sozusagen Russland aufzubauen als gefährlichen großen Bär, der überall die Wahlen fälscht, das einfach überall zu erzählen. Das ist ja dazu da, um das abzuschotten. Und die Richtung, in die es geht, ist abschalten.
Man kann immer noch hoffen, denn durch Restriktionen und Einschränkungen gibt es immer ein gewisses kreatives Potenzial, ja? Menschen sind sehr kreativ, vielleicht finden sie da eine Lösung. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin beobachten. Noch eine ganz kurze Frage am Ende. Haben Sie eigentlich vor, noch weitere Wikipedia-Autoren zu de-anonymisieren?
Ja, und zwar dann, wenn wir zeigen können, dass sie aus vested interest, also aus eigenem Interesse, wo sie ihre eigene politische Agenda, wo sie das Schutzschild der Anonymität in einem Online-Lexikon nutzen, um ihre politische Agenda durchzusetzen. Ja? Also mein Punkt wäre, man könnte zum Beispiel eine Regel einführen, wenn jemand so etwas tut, wird er automatisch gesperrt. Also das heißt, man müsste Institutionen, wo man sich melden kann. Das nächste ist ja auch noch ein wichtiger Faktor, den wir gar nicht besprochen haben. Sie sind völlig machtlos. Also wenn ich jetzt denunziert werde in Wikipedia, dann kann ich kann Ihnen ein gutes Beispiel sagen, ist Dieter Dehm, ja, der uns auch angefragt hat, einer von denen, die uns angefragt hatten, der übel denunziert wird in Wikipedia. Man kommt juristisch nicht dagegen an, weil sie haben eine Konstruktion gewählt. Es gibt Wikipedia mit den anonymen Autoren. In Deutschland müssen sie den Namen wissen, den erfahren sie nicht. Wenn sie ihn kriegen wollen, müssen sie in die USA gehen und dort klagen nach amerikanischem Recht von einem amerikanischen Gericht mit einem amerikanischen Anwalt. Und die Konstruktion, da gibt es ein ist so gewählt, um den Satz fertig zu machen, dass es unangreifbar ist. Da machen die sogar Vorträge drüber. Das nennen sie Wikimmunity. Wir sind immun. Niemand kann uns was. Nach außen sagen sie, denken alle Leute, ja, wenn da was Illegales passiert, wird man sich doch gegen wehren können. Nein, man kann sich nicht dagegen wehren. Also das war Dieter Dehm, war das Problem. Der hatte genau dieses Problem, dass er dann sagte, wie kann ich mich dagegen wehren? Und sagen, wir müssen rausfinden, wer das ist. Und das ist eine von den Sachen, dass wir dann sagen, wir wissen, wer das ist. Vielleicht werden wir nicht alle veröffentlichen, aber wir werden dann sagen, wir wissen, wer das ist. Wer gegen den klagen will, soll sich bei uns melden. Ja? Also wenn Wikipedia sich irgendwie so verhalten würde, dass sie ermöglicht, dass Verantwortung, das heißt, man wird für die Folgen seiner Handlung zur Rechenschaft gezogen. Das ist Verantwortung. Wenn das ermöglichen würde, müsste es uns nicht geben. So sind wir jetzt als Lonesome Rider unterwegs und versuchen auf eigene Faust quasi ein bisschen Recht herzustellen, weil es in großer Struktur nicht geht.
Jetzt ist mir doch noch mal was eingefallen. Wollen Sie, dass der Felix dann einfach nicht mehr editiert? Soll der raus? Ist das die Konsequenz?
Der sollte nicht mehr editieren bei Politikern der Linken und bei Sicherheitspolitik Israel, weil er ist Freiwilliger der israelischen Streitkräfte gewesen. Ja, also das heißt...
Er ist Bias, also bitte? Er hat einen bestimmten Standpunkt halt, aber er könnte ja trotzdem noch editieren, oder?
Sie sollten, nein, ich bin nach dem, was er geliefert hat. Sie haben bei ihm ja, ist ja keine hypothetische Frage. Wir sind ja auf ihn aufmerksam geworden, weil er laufend manipuliert hat. Das würde ich sagen, die Regel wie im Journalismus. Wenn ich bei irgendeiner Firma war oder mit denen geschäftlich in Verbindung habe, mache ich darüber keine Berichte mehr. Oder wenn ich sie mache, werde ich zu Recht an den Ohren lang gezogen. Wenn ich Politiker bin und habe eine Verbindung mit einer Firma, ja, und werde von der unterstützt, ist das auch eigentlich nicht in Ordnung. Ja? Das sind ja die Forderungen, dass man die Sachen, die sie unterstützen, als Logos an einem Anzug haben müsste. Das ist jedermann nachvollziehbar. Also das heißt, ich bin dafür, dass ein Experte was darüber schreiben kann, aber einer, der nachgewiesenermaßen auf Objektivität zielt. Und man sollte sich Punkte erwerben können dafür, dass einem Leute sagen, das ist gut editiert worden, wir sind sehr zufrieden. Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten, dass man sagt, oder dass, wenn Kritik kommt, aus beiden Seiten gleichmäßig kommt. Kann man auch sagen, dann muss es auch irgendwie wahrscheinlich in Ordnung sein. Ja? Aber es müsste irgendwo absehbar sein, dass es die Manipulation beschränkt wird. Und deswegen bin ich der Meinung, solche Leute, die nachgewiesen haben, dass sie manipulieren, sollten nicht die Möglichkeit bekommen, auf derselben Weise weiterzumachen. Er macht ja auch Kavallerie, da kann er ja weitermachen. Napoleonische Kriege, da richtet er keinen Schaden an. Aber zum Beispiel Integrity Initiative, das haben wir jetzt gerade gezeigt, das sind von unserer sogenannten Junta, es sind, glaube ich, 8 Leute, die editieren und 5 davon gehören in diese Gruppe. Also ein Thema, das immens wichtig ist politisch, wird sofort von denen gekapert. Überall haben sie diese Piraten, die die Führung auf dem Schiff übernehmen.
Gut, aus der napoleonischen Ära ist auch niemand mehr da, der korrigieren könnte. Aber ich denke, Ihr Appell ist angekommen und die Menschen gehen meines Erachtens bereits sehr kritisch mit Wikipedia um. Und wir hoffen einfach, dass Sie das quasi weitermachen. Ja, Dankeschön, Herr Pohlmann.
Gerne.
Das war der RT Deutsch Podcast.